manchmal so. So wie die katholische Kirche wahrscheinlich den Geburtstag Jesu vorverlegt hat auf den 24., 22., 23., denn unsere Vorfahren haben dort die Wintersonnenwende gefeiert. Und die Kirche hat ganz einfach gesagt, dann ziehen wir im Westen Europas, ziehen wir den Geburtstag Jesu vor. Die orthodoxe Kirche feiert es bis heute auf dem 6., 7. Januar. Wahrscheinlich ist das das richtigere Datum. Die Westkirche hat gesagt, die Menschen, die hier sind, die feiern sowieso, dass das Licht neu beginnt. Und wer anders ist denn das Licht als der Sohn Gottes, der neues Leben und neues Licht bringt. Deswegen haben die Christen in Arabien, in arabischen Ländern großes Problem. Aus Amerika kommt dann das Weihnachtsfest am 24., 25. mit den ganzen Adventfeiern und aus dem Osten kommt dann die Advent- und Weihnachtsfeier am 6., 7. Januar. Und dann ist der Spott groß, dass man sagt, ja, ist dann Jesus zweimal geboren und so weiter. Kirche ist manchmal so, dass man Dinge auch den Menschen, die vor Ort lebt, versucht nahe zu bringen, näher zu bringen. Und manchmal wird das alles dann auch fragwürdig und man muss versuchen, das in der Kirchengeschichte so ein wenig nachvollziehbar zu machen und zu überlegen, ja, woher kommt denn das eigentlich? Und so ist das mit dem Kirchenjahr auch. Die Kirche hat gesagt, womit sonst soll wohl unsere Rechnung der Zeit beginnen, wenn nicht mit dem Kommen des Ewigen, des Sohnes Gottes. Also mit dem Advent beginnt das Kirchenjahr. Dass das andere Jahr anders anfängt mit dem 1. Januar, das interessiert letztlich von uns als Kirche keiner. Heute ist der letzte Sonntag im Kirchenjahr und darum geht es um die Ewigkeit. Geht es darum, dass unsere Zeit ein Ende hat und dass die Zeit Gottes, die Ewigkeit, beginnt. Und das ist natürlich ein Thema, was ganz, ganz wichtig ist. Und wir als Christen mit dem Thema der Auferstehung, dass Jesus auferstanden ist, dass er neues Leben gibt, haben wir die Möglichkeit, relativ frei und unbeschwerter als mancher andere über das Thema Tod auch nachzudenken. Wir können in unserem Gottesdienst einfach die Namen unserer Verstorbenen nennen und empfinden das nicht pietätlos. Heute sagt man, nein, zur Beerdigung möchte ich eigentlich nicht, na, das ist nicht so meins. Wir können das einfach nennen, weil wir wissen, der Tod gehört zum Leben mit dazu, das ist so. Wir werden einfach einmal sterben. Und wenn man den Psalm 39 oder 90 oder manchen anderen liest, lehre mich doch, dass mein Leben ein Ende hat, auf das ich weise werde. Ja, das gehört zur Weisheit mit dazu, dass ich weiß, mein Leben hat ein Ende. Und ich weiß, ich gehe auf die Gegenwart, auf die Ewigkeit Gottes zu. Das können wir relativ schmerzfrei bedenken, auf das wir weise werden. Ewigkeitssonntag. Ich denke, es ist auch gut, dass der Name Totensonntag verändert wurde in Ewigkeitssonntag. Es geht ja nicht nur um den Tod, sondern eben es geht um die Auferstehung Jesu, auf die Ewigkeit. Und damit natürlich auch die Frage, wo verbringst du denn deine Ewigkeit? Und wenn man manche Bibelstellen sich anschaut, dann hat man ja tatsächlich den Eindruck, dass es nicht nur für die Ewigkeit gibt, die in der Nähe Jesu sind, sondern es gibt eine Ewigkeit, die wir dann verbringen, wo wir in der Trennung von Gott sind. Was auch immer das sein wird und wie auch immer man das zu beschreiben hat. Man hat das mit Hölle formuliert und mit Feuer und mit Pech und Schwefel und all diesen Dingen. Gott wird zeigen uns, wir werden sehen, was das sein wird, aber wir haben den Eindruck, dass Ewigkeit nicht nur für diejenigen ist, die mit Jesus zusammen auferstehen in seine Gegenwart hinein, sondern dass es dann auch ein Gericht geben wird für diejenigen, die nicht bei Jesus sind. Und dass es eine Verurteilung geben wird für diejenigen, die nicht mit Jesus zusammen sind. Also, wo wirst du deine Ewigkeit verbringen? Darüber nachzudenken, schon eine wichtige Sache und eine Frage an uns. Ewigkeit ist das Ende der Zeit. Das heißt, der Tag des Kommens Jesu beendet diese Zeit. Christen wissen, mit dem Thema Tod ist verbunden, dass Jesus auferstanden ist. Und offensichtlich, und daran lernen wir als Christen, dass es mit dem Tod ein Leben gibt, was dem Tod nicht unterworfen ist. Dass es mit Jesu Auferstehung ein Leben gibt, was dem Tod nicht mehr unterworfen ist. Und ich denke, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache wahrzunehmen. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Für uns als Gläubige eine wichtige, wichtige Erkenntnis. Mit dem Thema Ewigkeit, mit dem Thema Ewigkeitssonntag ist auch verbunden das Thema der Wiederkunft Jesu. Dass Jesus wiederkommen wird, weil er auferstanden ist und gen Himmel aufgenommen wurde, sitzen zur Rechten Gottes. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Das gehört zu unserem Glaubensbekenntnis. Von dort wird er kommen. Die Wiederkunft Jesu, auch das gehört zu diesem Thema mit dazu, zum Ende des Kirchenjahres, zum Thema Ewigkeitssonntag. Und ich möchte mit euch zusammen den Predigttext heute lesen. Und zwar aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 13, ab Vers 28. Markus und Matthäus dann im Anschluss haben ja die Endzeitrede Jesu in Stichworten aufgeschrieben. Matthäus hat noch ein paar mehr Aussagen dazu getan, Markus nicht allzu viel, aber auch das ganze Kapitel 13, die Endzeitrede Jesu. Das heißt, mit Vers 28 ist diese Rede Jesu schon relativ zu Ende und jetzt geht es um abschließende Bemerkungen zu diesem Thema. Am Anfang hat Jesus eine ganze Menge von dem berichtet und gesagt, dass der Tempel zerstört wird und Jerusalem zerstört wird und dass es Kriege geben wird und hin und her und dies und jenes und hat dann gesagt, das muss alles so kommen, fürchtet euch nicht, ich sag euch das, aber es muss alles so kommen. Und jetzt geht es sozusagen um die letzten Aussagen zu diesem Thema. Und dann sagt Jesus in Vers 28, vom Feigenbaum lernt folgendes Gleichnis. Wenn sein Zweig schon saftig wird und Blätter treibt, so erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. Ja, das ist so. Das ist kein großes, kompliziertes Ding. Das heißt, mit Thema Endzeit oder Wiederkunft oder Ewigkeit und so weiter, verbinden sich ja bei uns sehr komplizierte Vorstellungen. Dass man sagt, ah, das ist alles so schwierig und das ist alles so gefährlich und da kommt dies und jenes und Pest und... Dieses Beispiel ist so einfach wie nur was. Wenn ein Baum Saft kriegt, dann kriegt er Blätter. Und wenn er Blätter kriegt, wisst ihr, es ist Frühjahr und es kommt dann der Sommer. So einfach und selbstverständlich. Jesus macht deutlich, das Thema Endzeit, das Thema Wiederkunft, das Thema Ewigkeit... Man kann das sehr kompliziert machen oder man kann sagen, hey, wenn ihr diese ganzen Dinge seht, dann ist das so wie beim Baum. Wenn ihr das seht, wisst ihr, der Baum kriegt Saft, dann treibt er Blätter und wenn er Blätter hat, dann ist Sommer. Und wenn er dann Früchte kriegt, dann ist Herbst und die kann man ernten, so einfach. Das heißt also, die Überschrift über dem, was heute Predigttext ist, ein wenig macht es nicht so kompliziert. Ich sage euch das alles nicht, um euch Angst zu machen. Es passiert dies und jenes und hin und her. Aber eigentlich, ich sage euch das, damit ihr das so einordnen könnt, wie in dieser Überschrift sozusagen. Wenn ein Baum Saft kriegt, kriegt er Blätter. Wenn er Blätter hat, ist es Sommer. Schon eine wichtige Sache. So auch ihr, wenn ihr seht, dass dies alles geschieht, so erkennt, dass er nahe vor der Tür steht. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Um jenen Tag und Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch nicht der Sohn, sondern nur der Vater. Habt Acht und wacht, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Es ist wie mit einem Menschen, der außer Landes reiste, sein Haus verließ und seinen Knechten Vollmacht gab und jedem seine Arbeit. Dem Türhüter befahl er, dass er wachen solle. So wacht nun, denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt, am Abend oder zur Mitternacht oder um den Hahnschrei oder am Morgen, damit er nicht, wenn er unversehens kommt, euch schlafend findet. Was ich aber euch sage, das sage ich allen, wacht. Jesus fordert seine Jünger auf, zu wachen, aufzupassen. Dazu sagt er das, was mit dem Thema Endzeit, mit dem Thema Wiederkunft, mit dem Thema Ich komme bald zu tun hat. Wachet. Er sagt nicht, habt Angst, macht euch Probleme, macht euch gegenseitig Schwierigkeiten. Versucht nicht, dieses zu einem Spezialthema für irgendwelche Spezialisten zu machen, sondern ich sage es euch, damit ihr wachen könnt, damit ihr messen könnt, damit ihr prüfen könnt, damit ihr wisst, was die Weltzeit geschlagen hat. Und ich denke, das ist schon eine ganz wichtige Aussage. Jesus fordert uns auf, zu wachen. Vor dem letzten Abendmahl und Verrat durch Jesus, durch Judas, Jesu Leiden, er geht ans Kreuz. Jesus macht deutlich, das ist seine letzte Rede, sein Vermächtnis sozusagen vor dem Moment, wo er dann diese Erde verlässt, wo er sozusagen das tut, wozu er gekommen ist, nämlich für die Schuld der Welt sein Leben zu geben. Und Jesus teilt seinen Jüngern in diesem Vermächtnis die näheren Umstände seiner Wiederkunft mit, nennt einige Details, aber leider, leider, leider nicht allzu ausführlich. Wie in einem Holzschnitt, wie in einer Skizze nennt er so ein paar Striche hier und da, so dass man so ein wenig von dem Umriss der Endzeit, der Wiederkunft erkennen kann. Aber wir würden gerne so viel mehr wissen. Wenn Jerusalem zerstört wird, wer wird es tun? Von Norden, von Süden, von Osten, von Westen? Woher kommen die Feinde? Was muss man machen? Wir würden so gerne wissen, wann das alles passiert. Jesus sagt aber, es muss passieren. Und er vergleicht in dem, was wir jetzt nicht gelesen haben, diese Situation mit den Wehen einer Frau bei der Geburt. Die Wehen sind schmerzhaft, können nervig sein, es geht auch was kaputt. Aber um eine Geburt zu haben, muss man Wehen kriegen. Was denn sonst? Hast du keine Wehen, ist das ein Problem mit der Geburt. Und das ist auch so ein ganz natürliches Bild für das, wie Jesus mit dem Thema Endzeit umgeht. Ja, das muss alles passieren, aber das ist wie bei den Wehen bei der Geburt. Keine Geburt, keine Wehen, keine Wehen, keine Geburt. Heute kann man mit Kaiserschnitt, na klar, aber das ist jetzt außerhalb des Bildes. Das muss geschehen, damit die Geburt, die geistliche, passiert. Macht euch nicht so viel Sorgen und Angst. Na klar, wir haben uns bei der Geburt unserer vier Kinder auch Sorgen gemacht. Was wird das alles geben? Katharina hatte zweimal die Nabelschnur im Hals. Hätte es noch ein bisschen länger gedauert, sie war schon blau angelaufen. Na klar, man macht sich mit der Geburt Sorgen und wie kann das wohl sein? Und der eine guckt und da wird Blut gemessen und der Herzschlag und so weiter und so weiter. Na klar. Und doch ist dieses Bild etwas, wo Jesus sagt, das wird so natürlich und normal ablaufen, wie es halt abläuft. Es ist eine Geburt. Hey, es ist eine Geburt. Da gibt es Blut. Ja, natürlich. Da platzt dies und jenes und hier und da. Bei der Geburt unserer ältesten Tochter ist die Blase, die arme Frau, die davor saß. Und doch ist es was ganz Natürliches, ganz Normales. Und das will Jesus deutlich machen. Das will Jesus deutlich machen. Es ist etwas Normales, etwas Problemloses, so wie beim Baum, wenn er Saft kriegt, kriegt er Blätter. Und wenn er Blätter hat, ist es Sommer. Macht's nicht so kompliziert. Die Information, die Jesus gibt, soll keine Angst machen. Naja, wenn jemand zu mir kommt und sagt, hey, ich sag dir, Himmel und Erde werden vergehen, dann mach dir keine Angst. Würde man ja auch sagen. Jerusalem wird zerstört und der Tempel geht kaputt und hin und her und da kommen Sterne vom Himmel gefallen. Also, aber sonst macht ihr keine Angst. Das ist natürlich schon eine Herausforderung. Aber was soll Jesus denn sagen, wenn er uns informieren soll und will, was passiert, wenn es denn so ist? Er kann ja nicht sagen, ja, es ist nur ein halber Stern von oben. Das ist ja auch keine Alternative. Nicht? Und Jerusalem wird vielleicht nicht ganz so schlimm zerstört und so. Blödsinn. Wenn es eine Information ist, muss die Information ganz sein. Es wird, das und das wird passieren. Aber ich sage euch das nicht, um Angst zu machen, sondern Jesus sagt an anderer Stelle, ihr seid meine Freunde. Deswegen sage ich euch das. Ihr seid nicht nur irgendwelche Befehlsempfänger, sondern ich ziehe euch mit in das Vertrauen hinein. Ich sage es euch, damit ihr wisst, um was es geht, und dann habt ihr Maßstäbe, an denen ihr das prüfen könnt, und dann ist eure Aufgabe, wachet. Und dafür müsst ihr wissen, was passiert, sonst könnt ihr das nicht. Aber das müsst ihr dann auch machen. Euch das anschauen und Entscheidungen treffen und andere mit in die Information hineinnehmen. Nicht um euch Angst zu machen, sondern um uns als Haushalter seines Hauses ins Benehmen zu setzen. Es ist sehr fair, dass der Hausherr dem Haushalter mitteilt, was in Zukunft geplant ist. Wenn in einer Firma der Chef seinen Untergebenen nicht sagt, was er plant, dann können die das auch nicht vorbereiten, was er plant. Wenn er ihnen aber sagt, das und das habe ich in Zukunft vor, dann kann man Dinge schon mal daraufhin vorbereiten. Wenn eine Firma ihre Leute nicht informiert und nicht regelmäßig in Mitarbeitergespräche hineinnimmt, dann geht das nicht. Und genau das versucht Jesus hier deutlich zu machen. Nicht um Angst zu machen, sondern euch mit in die Verantwortung hineinzunehmen und euch als Haushalter fähig zu machen, mit meinem Hause zu haushalten. Tut das bitte auch. Macht das auch. Da habt ihr die Maßstäbe, da habt ihr die Information, macht das auch. Das ist der Hintergrund von diesem Gleichnis, das Jesus hier in diesem Predigttext dann auch verwendet. Es ist so wie mit einem Hausbesitzer oder mit einem Großgrundbesitzer wahrscheinlich, der dann eine Reise macht. Das macht ja deutlich, dass zunächst einmal dieser Großgrundbesitzer oder wie auch immer, seine Leute, die er schon hat, die hat er ja schon eingestellt. Die Leute, die da schon arbeiten, die arbeiten da ja schon. Die kennt er ja schon und diese Leute kennen ihn auch. Kennen das Haus, wissen um alles, um Grundstücke, um Kühe und um Schweine oder na, Schweine ja noch nicht, nicht? Um Schafe oder Ziegen oder was auch immer. Das heißt, die wissen um alles und dann geht er. Und jetzt entsteht ja kein großes Problem, sondern das, was sie vorher gemacht haben, das machen sie jetzt auch. Und sie kennen seinen Laden, sie wissen, was sie zu tun haben. Und interessanterweise, wenn du den Bibeltext nochmal drauflegst, und zwar den zweiten. Dankeschön. Es ist wie bei einem Menschen, der außer Landes reiste, sein Haus verließ und seinen Knechten Vollmacht gab und jedem seine Arbeit. Fand ich hochinteressant, dass das hier im Markus-Evangelium so formuliert, auch in dieser Reihenfolge. Er hat uns unsere Arbeit gegeben, aber vorher die Vollmacht, vorher uns ausgerüstet. Er hat uns unsere Arbeit gegeben, das heißt, sein Hausstand uns zur Verfügung gestellt oder zur Verantwortung gegeben und dafür aber alle Vollmacht in die Hand gedrückt. Tu nicht so, als ob du keine hättest. Ah, ich weiß nicht, und so. Als Jesus da war bei seinen Jüngern, war das auch schon so. Und dieses Gleichnis geht darauf hin, dass das jetzt kein komplizierter Akt ist. Und er hat uns unsere Vollmacht gegeben und er hat uns sein Reich anvertraut und er hat uns Arbeit gegeben. Es hätte auch alles ganz anders sein können. Wenn Jesus sagt, oh, die Endzeit kommt, ich will euch mal sagen, was alles Schlimmes passiert und jetzt nehmt alles, verkauft alles, zieht weiße Kleider an und geht auf einen heiligen Berg. Wäre ja auch eine Option gewesen. Hier steht, ich habe euch Arbeit gegeben, ganz ruhig. Macht das weiter. Ihr habt Vollmacht dafür gekriegt, ihr habt Arbeit gekriegt, macht euch keine Sorgen, es muss so passieren. Aber es ist kein großer Akt. Auch an dieser Stelle wird deutlich, dass der Akzent, den Jesus gibt, hier bei dem Thema Endzeit, bei dem Thema Wiederkunft, bei dem Thema Ewigkeit, auf der Normalität dessen, was ist und was bleiben wird. Ihr habt eure Arbeit, tut es. Ihr habt die Vollmacht dazu, benutzt sie. Rennt nicht weg, verkauft nicht alles, weiße Kleider, heiliger Berg, warten, bis Jesus kommt. Aber eben auch, könnt ihr auf die Idee kommen und sagen, ach, der Herr ist jetzt schon seit 2000 Jahren weg, wer weiß, die nächsten 2000 Jahre, sich auf die faule Haut legen, der Hausherr ist nicht da, ich brauche keine Strafe zu fürchten, kann ich machen, was ich will. Das macht Jesus auch deutlich, hab euch Arbeit gegeben, ich habe euch Verantwortung übertragen. Ich habe euch mein Reich in die Hand gedrückt. Also das heißt, weder angstvoll aus dem Fenster schauen, noch irgendwie alles verkaufen auf einen heiligen Berg. Es ist auch keine Arbeit, die wir nicht bewältigen können, die wir nicht schaffen können. Es ist etwas, was uns selbstverständlich und natürlich anvertraut ist. Die Zukunft wird in groben Zügen dargestellt und verdeutlicht, aber zentral ist, ich komme wieder. Ich werde wiederkommen. Das Ziel, was wir gesagt bekommen, ist, dass wir Maßstäbe haben, es zu bewerten, beobachten, so wie die Zeichen der Jahreszeit sind, kein kompliziertes Ding. Hat ein Baum Saft, kriegt er Blätter. Wenn Blätter ist, ist Sommer. So müsst ihr mit der Endzeit umgehen. Viele Dinge müssen geschehen. Ja, das ist bitter. Das wahrzunehmen, dass Jesus uns das so sagt, mag sein. Und wir haben Angst vor Situationen, die uns überfordern. Kriegen und Kriegsgeschrei hin und her. Und wenn man das auch im Matthäusevangelium dann durchliest, es ist schon viel. Ja, natürlich. Interessant wird es, wenn man weiß, dass in der Bibel häufig der Feigenbaum ein Beispiel, ein Zeichen, ein Wort, eine Chiffre für Israel ist. Und dann wird es interessant. Als der Adjutant von Friedrich dem Großen von ihm gefragt wurde, gibt es einen Beweis für Gott, Gottes Existenz? Die Juden, Eure Majestät. 17. bis 18. 17. Jahrhundert, nicht Friedrich der Große? Da hat Israel noch gar nicht existiert. Für den Adjutanten, den gläubigen Mann, war es klar und selbstverständlich, so viele Völker, so auch die Kreuzritter, was auch immer, so viele Völker, die Israel platt gemacht haben, dass es überhaupt noch Juden gibt, ist ein Zeichen für die Existenz Gottes. Heute, nach 1948, müssten wir sagen, wenn das ein Zeichen ist der Endzeit, dass der Feigenbaum wieder Saft bekommt, müsste man sagen, mit dem, dass Israel wieder existiert, ist dieses Zeichen dabei, erfüllt zu werden. Und unsere Aufgabe zu wachen und zu wissen, aha, das ist das Zeichen, was Jesus uns nennt. Kriege und Kriegsgeschrei, all diese Dinge ist nicht, als das muss passieren, darauf braucht ihr nicht achten. Wir hätten gerne gewusst, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, der Antichrist, viele ist ja schon da. Nein. Das Zeichen, was uns gegeben ist, ist, dass der Feigenbaum wieder Saft kriegt. Und wenn der Adjutant von Friedrich dem Großen schon alleine an der bloßen Existenz, dass es überhaupt noch einen Juden auf der Welt gibt, als Gottesbeweis nennt, müssten wir heute sagen, ups, dann ist schon ein bisschen mehr. Auch an dieser Stelle. Wenn wir jetzt wachen sollten und sagen, aha, Israel 1948 und dann den Daniel dazu nimmt, 3,5 Jahrwochen und hin und her, dann kommt man ins Rechnen. Was heißt das jetzt? Als ob Jesus das gerochen hätte, wie wir denken, dass wir jetzt rechnen würden. Wann kommt Jesus wieder? 50 Jahre, 100 Jahre, tausendjähriges Reich? Wie muss man das zusammenrechnen? Zeit und Stunde. Und er sagt, ich weiß es auch nicht. Da haben wir mit unserer Gottesvorstellung Schwierigkeiten. Der Sohn des allmächtigen, allwissenden Gottes weiß nicht. Wie soll ich das verstehen? Es ist ein so großer Akzent, dass Jesus sagt, das weiß nur Gott der Vater und er hat die Vollmacht, er schickt mich los, das ist seine Sache, nicht mal meine Sache, nicht mal die der Engel und für euch allemal nicht. Also setzt euch nicht hin und rechnet jetzt die Jahre und Jahrwochen und was weiß ich was zusammen und kommt auf 2075 oder sowas. Sondern es ist wie bei einem Mann, der außer Landes geht. Er gibt jedem seine Arbeit, gibt jedem die Vollmacht dafür. Es muss so passieren. Und wenn ich komme, dann werdet ihr alle sehen, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang, es wird wie ein Blitz vom Himmel und so weiter und so weiter. Das ist nicht euer Ding. Selbst ich weiß noch gar nicht, wann ich kommen soll. Und wir hätten es so gerne ausgerechnet. Wir hätten so gerne uns hingesetzt und die Ewigkeit in Jahre und Jahrwochen eingeteilt. Und ich kenne Spezialisten, die das machen. Ist aber nicht biblisch. Wachen. Unsere Aufgabe zu unserer Arbeit gehört, auf Jesus hinzuweisen und auf sein Kommen hinzuweisen. Und das kann ganz normal sein, so wie im 1. Korinther 11, 26, da wo wir das Abendmahl miteinander feiern. Wenn du jetzt die letzte Folie drauflässt, ja, Dankeschön. Bei jedem Abendmahl, denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod Jesu. Ja, Leib und Blut Jesu, das heißt den Leib, das Brot und das Blut, den Kelch mit dem Wein, symbolisieren den Tod Jesu. Bis dass er wiederkommt, hat deutlich den Akzent, er ist auferstanden und wird wiederkommen. So selbstverständlich sollen wir auf das Kommen Jesu, auf die Wiederkunft Jesu, auf die Ewigkeit Gottes hinweisen, so gleichmäßig und so selbstverständlich. So wenig schlafend, so wenig abschottend wir sein sollen, so wenig ängstlich wir sein sollen, so selbstverständlich sollen wir auf das Kommen Jesu, auf den Beginn der Ewigkeit Gottes hinweisen. Also, wenn man jetzt fragt, wir haben alle unsere Arbeit bekommen, ja, was ist denn das? Was für Arbeit hat uns Jesus denn verteilt? Ich komme da auf 5 Bereiche und 5 Punkte. Einmal die Arbeit, Lobpreis, Anbetung. Das ist etwas, was uns als Gemeinden, als Gemeinde, als Christen auszeichnet, dass wir Gott die Ehre geben, dass wir uns zum Lobpreis und zum Gebet versammeln. Der zweite Bereich, Gemeinschaft, Koinonia. Das heißt Familie Gottes, das heißt den Leib Jesu fördern, die Gemeinschaft miteinander, diejenigen stärken, die schwach werden im Glauben, diejenigen, die stark sind im Glauben, andere unterhaken, Gemeinschaft haben. Lobpreis, Gemeinschaft. Das dritte, Nachfolge und Jüngerschaft. Dass wir Gott, dass wir Christus ähnlich werden. Dass wir seine Worte in unserem Leben umsetzen. Zur Tat werden lassen. Dass man an uns ablesen kann, wie Christus ist. Stell dir vor, Die Menschen lesen keine Bibel mehr, aber sie lesen in deinem Leben, wie ein Christ lebt, wie Jesus wäre. Also was lesen sie denn da? Nachfolge, Jesus nachfolgen. Dienen und Diakonie, dem Nächsten wie Gott selbst. Und dann zum Schluss, fünftens, Mission und Evangelisation, das heißt, den Menschen dieser Welt das Evangelium bringen. Wenn man jetzt fragt, von diesen fünf Bereichen, gibt es da Bereiche, die wir nur hier auf dieser Erde machen können und nicht im Himmel? Also was haben wir an Arbeit nur hier auf der Erde und was können wir im Himmel nicht machen oder man braucht es vielleicht nicht? Der erste Bereich, Lobpreis, Anbetung, wird garantiert im Himmel auch geschehen. Gott die Ehre geben. Gemeinschaft miteinander, Gemeinschaft mit Christus, das wird es im Himmel sicherlich auch geben. Nachfolge und Jüngerschaft, oder sagen wir es anders, Christus ähnlich werden, das wird es im Himmel auch geben, Christus ähnlich zu werden, ähnlich zu sein. Dienen und Diakonie, wahrscheinlich werden wir auch im Himmel einander dienen, wie auch immer. Aber der fünfte Punkt, dass wir Menschen mit dem Evangelium in Kontakt bringen, das wird im Himmel nicht mehr notwendig sein. Das ist offensichtlich nur eine Arbeit, die wir hier zu tun haben. Menschen mit Christus in Verbindung zu bringen, von ihm zu sagen und zu sagen, du, Jesus wartet auf dich. Du hast jetzt die Möglichkeit, einen Schritt in die Ewigkeit zu tun, nämlich indem du dein Leben in die Hand Gottes hineinlegst. Dieser Bereich ist wahrscheinlich der einzige, den wir hier nur auf der Erde machen können. Neben dem, dass wir natürlich auch in der Gemeinde Gott loben und preisen und einander dienen können, natürlich. Aber gerade wenn man fragt, gibt es nur einen Bereich, der nur hier auf dieser Erde zu tun ist, dann ist es dieser letzte Bereich, Mission, Evangelisation von Jesus sagen. Also ist das unsere Aufgabe in ganz besonderer Weise, einen Akzent zu setzen. Denn wenn wir dann im Himmel sind, dann werden wir niemanden mehr evangelisieren. Dann werden wir niemanden mehr evangelisieren. Ich möchte mit der Predigt beenden. Es wäre schön, wenn einige mit uns beten.